ARD.
Die Supermächte China und die USA. Im Indopazifik stehen sie sich direkt gegenüber. Was das bedeutet, darum geht's diesmal im Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Wir sprechen heute über eine Region, die vielen von euch vielleicht ziemlich weit weg erscheint, verbindet man mit Palmenstränden, verschlafenen Inseln, vielleicht lecker Fisch. Dabei ist die Region ein echter Flashpoint der Weltpolitik, der Indopazifik. Hier rangeln die beiden großen Supermächte, China und die USA, um die Vorherrschaft, und zwar immer heftiger. Sollte es zwischen diesen beiden Ländern irgendwann mal richtig krachen, dann vielleicht genau hier im Indopazifik. Das Team des Weltspiegel sendet diese Woche aus der Region, aus Taiwan. Könnt ihr am Sonntag in der ARD-Mediathek sehen. Und deswegen sprechen auch wir im Weltspiegel-Podcast heute darüber, über den Indopazifik und den Wettstreit der Supermächte um diese Region, in der so viele Bodenschätze schlummern, es so viel Streit gibt um geostrategische Interessen, wo gerade massiv aufgerüstet wird. China und die USA im Indopazifik sprechen wir heute drüber mit Gudrun Engel, unserer Korrespondentin in den USA, und mit Jörg Endres in Peking. Hi Gudrun, hi Jörg.
Hallo, hallo.
Hi, grüß euch.
Tja, vielleicht habt ihr die Bilder noch vor Augen. Fette Militärparade in Peking vor kurzem mit Panzern, Raketen, Soldaten, Kampfjets im Formationsflug, eine Menge Donnern in der Luft. Jörg, in Peking, das sah ja schon ziemlich imposant aus, aber Militär auf den Straßen, irgendwie sind es auch keine schönen Aussichten, oder?
Nein, schöne Aussichten sind das nicht. Also es war sicherlich eine Machtdemonstration. China will damit zeigen, wenn es will, kann es Krieg führen. Peking hat auch einiges aufgefahren. Da waren Hyperschallraketen dabei, neue Modelle, wo es laut Militärexperten gar keine richtige Antwort noch gibt aus dem Westen. Da waren Cyberkriegsführungseinheiten dabei, Unterwasserdrohnen, alles ziemlich bedrohlich. Und hier hören wir mal rein. Da hört man also, wie die Soldaten rufen, sie würden dem Volk dienen. Interessanterweise ist das allerdings in China so, dass das Militär der Partei untersteht und nicht der Regierung. Also alles in allem wirklich eine Demonstration der Stärke und der, ja, so eine Kraftmeierei eigentlich.
Also fette Militärparade, wofür macht sich China da eigentlich bereit? Welches Zeichen will China damit in die Welt senden?
Ja, China will damit zeigen, dass es stark ist, dass es militärisch an Kraft gewonnen hat. Die Volksbefreiungsarmee hat zwar schon lange keinen Krieg mehr geführt, aber sie will einfach zeigen, ja, sie steht bereit, flext die Muskeln und setzt damit auch ein Zeichen in Richtung Amerika. Das war auch ganz interessant, weil die ausländischen Fernsehsender, die dort die besten Plätze bekommen haben, waren interessanterweise die von BBC und ja CNN. Also ganz klar, wohin diese Bilder gehen sollten.
Die Bilder gingen um die Welt und die waren auch in den USA zu sehen. Ich kann mir vorstellen, Gudrun, du hast die auch auf CNN in den USA gesehen, oder? Wie kam das bei euch an?
Also es wurde jetzt wirklich nicht so der große Wirbel drum gemacht, weil man ja sonst auch in irgendeiner Art und Weise reagieren müsste und das Zeichen in die Welt schicken, das haben ja eigentlich die Amerikaner erfunden, ja. Und eine große Militärparade haben wir ja auch abgefeuert.
Aber die sahen ein bisschen müde aus.
Das stimmt natürlich, aber das müsste man ja zugeben und das will natürlich auch keiner. Nein, also ich glaube, alle Militärexperten, alle Strategen, alle haben das sehr, sehr genau beobachtet und alle Experten gehen auch davon aus, dass sie sagen, USA, China, das kann innerhalb der nächsten 2 bis 4 Jahre zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen. Zumindest sind alle gerüstet. Aber natürlich gibt es niemanden in den USA, schon gar nicht der Präsident, der jetzt irgendwie anerkennt, die Chinesen haben da ein Militärfeuerwerk abgefackelt. Das wird eher stillschweigend zur Kenntnis genommen und ignoriert, weil man in den USA natürlich gerade absolut der Überzeugung ist, wir sind the hottest country in the world. Das ist ja das Zitat, das Donald Trump da immer bringt. Also das heißt, man nimmt es wohl zur Kenntnis bei den Strategen und Experten, aber nicht in der großen Breite.
Der Indopazifik, das klingt erstmal nach jeder Menge Wasser. Grob gesagt umfasst der Indopazifik die Regionen rund um den Indischen und den Pazifischen Ozean. Von Madagaskar über Indien, über China bis nach Kalifornien in den USA. Von Japan bis Australien. Im Raum des Indopazifik leben fast 2/3 der Weltbevölkerung. Er ist reich an Bodenschätzen, Fischgründen und durch die Region verlaufen auch die wichtigsten Handelsrouten der Welt, die Lebensadern für die Weltwirtschaft. Wenn im Indopazifik etwas ins Stocken gerät, spüren wir das auch in Hamburg, in Rotterdam oder in München. Beide Seiten, China und die Vereinigten Staaten, stehen miteinander im Wettbewerb und sie stehen sich unmittelbar gegenüber, auch geografisch im Indo-Pazifik-Raum. Jörg, warum würdest du sagen, ist diese Region für China so wichtig?
Ja, der Indo-Pazifik-Raum, wie gesagt, China ist eine Handelsnation, eine Produktionsnation, die ihre Waren raus in die Welt bringen muss. Und da sind natürlich die Seewege ganz wichtig. Und China versucht, sich diese Seewege zu sichern. Wenn man sich die Landkarte anschaut, dann denkt man, naja, China hat eine riesige Küste, da kann man auch von überall hinfahren. Dem ist nicht so. Da liegen also Inselketten drumherum. Und China versucht genau diese Gebiete, diese Inselketten zu kontrollieren, um ja Handlungsfreiheit zu haben.
Und man darf ja nicht vergessen, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in diesem geografischen Raum. Also das heißt, wenn man Handel treiben will und wenn man Leute erreichen will und wenn man vor allem seine politische Version von
die Weltanschauung.
Weltanschauung, genau, durchsetzen will, dann ist man da mit Sicherheit richtig, weil da sind die Leute.
Wer nach Kalifornien reist, San Diego, da ist ja unter anderem die amerikanische Flotte stationiert. Wer sich da am Hafen mal rumtreibt, der wird diese riesigen Flugzeugträger sehen. Gudrun, hast du wahrscheinlich auch schon, warst du wahrscheinlich sogar schon drauf.
Jeder kennt Top Gun
und die Kampfjets, die da kreisen und die Flugzeugträger, die da liegen und von dort legen sie ab und fahren dann genau in diese Richtung, ne, in den Pazifik. Also ganz uninteressant ist dieser Raum für Washington ja auch nicht, richtig?
Nein, es gab ja bereits in der Vergangenheit auch, sagen wir mal, Manöver, wo sich die chinesische und die amerikanische Flotte enorm nah gekommen sind. Also da waren die auf Sichtweite. So nah sollen die sich eigentlich überhaupt nicht treffen. Also ja, da im südchinesischen Meer ist viel Verkehr.
Indo-Pazifik, das war ja schon mal Kriegsschauplatz. Von dort haben die Amerikaner Insel für Insel erobert, um dann am Ende Japan zu besiegen. Ist das noch, ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich noch so die große Erzählung, die auch in der amerikanischen Öffentlichkeit noch bewusst und gewahr ist.
Total, denn das ist ja was uns Europäern gar nicht so klar ist. Wenn wir über den Zweiten Weltkrieg sprechen, und ich bin jetzt in Baden-Württemberg in die Schule gegangen, da wirkt es immer eher so, auf der einen Seite war halt Frankreich und auf der anderen Seite war die Ostfront in Russland. Und damit war es das. Wo da jetzt der große Weltkrieg ist, wird einem gar nicht so vermittelt. Aber die Amerikaner haben natürlich einen totalen Blick auf den Pazifik. Nicht nur durch Pearl Harbor. Es gibt mit Guadalcanal die Insel, vor der John F. Kennedy fast ertrunken wäre. Damals hatte den natürlich politisch noch keiner auf dem Schirm. Aber der war durch dieses Erlebnis so traumatisiert, dass der das natürlich auch in die amerikanische Gesellschaft und Öffentlichkeit getragen hat. Das ist was, was immer noch in der Schule gelehrt wird. Guadalcanal, das hat ja kein Europäer jemals nie gehört. Und den Amerikanern ist das eine total präsente Situation, weil diese Schlacht der Wendepunkt war, um dann, wie du gesagt hast, Japan zu besiegen. Und deswegen ist dieser Teil des Zweiten Weltkriegs für die Amerikaner ein sehr, sehr, sehr präsenter, wenn wir natürlich eher durch unsere Geschichte geprägt auf unseren Teil gucken in Europa, ist das für die Amerikaner Zweiter Weltkrieg nicht nur Europa, sondern vor allem Pazifik mit der Wunde Pearl Harbor, mit Guadalcanal und mit schließlich dem Atombombenabwurf in Japan.
Für China ist der Indo-Pazifik das Tor zur Welt. 90% seines Außenhandels verlaufen übers Meer, vor allem durch die Straße von Malakka. Eine enge, verwundbare Passage zwischen Indonesien und Malaysia. Wenn dort etwas blockiert, steht Chinas Wirtschaft still. Deshalb will Peking Seewege sichern, Häfen kontrollieren, Einflusszonen schaffen, von Sri Lanka bis weit in den Pazifik, zum Beispiel auf den Salomonen. Für die USA ist der Indo-Pazifik dagegen ein Ort, an dem sie ihre Führungsrolle verteidigen wollen. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind sie die dominierende Macht im Pazifik, mit Stützpunkten von Hawaii über Guam bis Okinawa in Japan. China fordert diese historisch gewachsene Vormachtstellung der USA immer selbstbewusster heraus, wirtschaftlich, politisch, militärisch. Zwischen beiden Seiten hat ein strategisches Tauziehen begonnen, um Einfluss und Kontrolle im asiatisch-pazifischen Raum. Und im Mittelpunkt dieses ganzen Konfliktes ploppt immer wieder auf ein Wort, ein Name, Taiwan. Diese Insel, die riesige Bedeutung hat, die ist de facto unabhängig, wird aber von China immer als abtrünnige Provinz bezeichnet. Warum hat China so abgesehen auf Taiwan?
Ja, da gibt es eigentlich zwei Hauptpunkte. Zum einen ist in Taiwan der frühere Bürgerkriegsgegner von der kommunistischen Partei geflohen, Chiang Kai-shek damals. Das heißt, der frühere Gegner, da sind auch Rechnungen offen. Und die KP will gerne Stärke zeigen und zeigen der eigenen Bevölkerung, dass man auch dieses kleine Stück Land, diese letzte Insel des früheren Gegners zurückerobern kann. Aber dann gibt es natürlich auch ganz handfeste strategische Interessen. Taiwan ist in einer Inselkette, die die chinesische Küste umgibt. Und wer Taiwan besetzt, der kann auch kontrollieren, wer durch diese Inselkette hindurchfährt. Zudem, wenn man sich die Meerestiefen anschaut, das südchinesische Meer, also direkt vor Chinas Küste, ist relativ flach, zumindest wenn man sich anschaut, ob man da mit U-Booten durchfahren kann. Ja, man kann, aber die sind relativ leicht zu orten. Und wirklich in die Tiefsee kann man erst zum Beispiel an der Ostküste Taiwans hinuntersteigen. Und Militärexperten sagen, dass um U-Boote unentdeckt in den Pazifik fahren zu lassen, in großer Zahl, die vielleicht dann mit Atomraketen bestückt sind und möglicherweise Amerika dann auch bedrohen könnten, da braucht China einen Tiefseehafen und den gäbe es zum Beispiel auf Taiwan.
Das wäre Taiwan und Peking droht ja immer mal wieder, auch ganz offen mit einer Invasion, ne? Dass man es eigentlich nicht wirklich will, aber wenn es sein muss, dann würde man auch militärisch agieren. Früher hat man gedacht, naja, so weit wird es nicht kommen, aber inzwischen muss man sich ja zumindest fragen, ist das ernst zu nehmen aus deiner Sicht?
Ich glaube, das ist durchaus ernst zu nehmen. Es gibt US-Quellen, die sagen, naja, möglicherweise 2027 oder 2029 ist das chinesische Militär möglicherweise bereits so weit, um so einen Schlag auszuführen. Wir haben die letzten Militärmanöver gesehen. Da ist es China gelungen, die Insel ja fast abzuschotten, zu umringen. China besitzt bereits die weltgrößte Marine, wenn es um die Anzahl von Schiffen geht. Also da ist eine Bedrohung, die tatsächlich recht ernst zu nehmen ist mittlerweile. Und auch in den USA, glaube ich, hat man das gesehen. Zumindest wenn man immer wieder hört, wie sich auch Top-US-Generäle äußern. Oder, Gudrun?
Also es wird sehr, sehr klar beobachtet, was da passiert. Auch die Manöver, die du gerade angesprochen hast, werden natürlich komplett wahrgenommen und analysiert. Und man hat vor allem in der Vergangenheit sehr klar Kante gezeigt und Stellung bezogen, weil aus allen von dir genannten Gründen es den Amerikanern vor allem darum geht, dass China Taiwan nicht einnimmt. Es gab sehr viele hochrangige US-Politiker, die Taiwan immer wieder besucht haben, vor allem unter der letzten Administration. Das heißt, das Spannende ist jetzt die Frage, wie hat sich die Haltung verändert? Weil von Donald Trump haben wir zu dem Taiwan-Thema noch nicht viel gehört. Joe Biden davor war sehr, sehr klar. Der hat dreimal, auch vorm Kongress, deutlich gesagt, sollte China Taiwan angreifen, werden wir antworten. Das heißt, Joe Biden hat Taiwan dreimal an drei verschiedenen Stellen militärische Unterstützung zugesichert, sollte es zu einem Konflikt mit China kommen. Daher kam ja die große Angst nach einem Konflikt zwischen China und den USA. Da ging es immer um Taiwan. Es ging nicht darum, dass die beiden direkt aufeinander losgehen, sondern in dieser Stellvertretersituation. Und von Donald Trump haben wir das so in dieser klaren Form noch nicht gehört. Es gab ja viele Auseinandersetzungen, auch diplomatische Verwicklungen darüber, dass Nancy Pelosi, die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, nach Taiwan gereist ist, dass viele Senatoren und Gouverneure mehrfach nach Taiwan gereist sind, um dort eben auch politische Unterstützung auszudrücken. All das ist jetzt ein wenig diffus in dem Handelsstreit, weil Taiwan, wissen wir ja, produziert vor allem diese Halbleiterchips, diese Computerchips. Die wollen die USA jetzt wieder selber produzieren und nicht mehr so abhängig sein von Taiwan. Wie sich damit die politische Rolle zu Taiwan verändert hat, ist ein bisschen schwammig im Moment.
Man kann den Indo-Pazifik auch als Schachbrett verstehen. China sitzt auf dem Festland, die USA haben ihre Figuren weit draußen auf den Inseln positioniert. Die sogenannte erste Inselkette. Das sind Japan, Taiwan, die Philippinen. Eine Linie, die China militärisch und geografisch quasi einkesselt. Dahinter verläuft die zweite Inselkette, weit draußen auf dem Pazifik, mit Guam zum Beispiel oder Palau, den amerikanischen Außenposten im Pazifik. Für Peking ist diese Einteilung eine tägliche Erinnerung an die Grenzen seiner Macht. Taiwan liegt genau im Herzen dieser ersten Inselkette, strategisch deshalb kaum zu überschätzen. Wer Taiwan kontrolliert, kann Chinas Zugang zum Pazifik öffnen oder blockieren. Deshalb ist Taiwan für Peking nicht nur eine abtrünnige Provinz, wie China immer so oft sagt, sondern der Schlüssel zur regionalen Vorherrschaft. Wie sich Donald Trump im Moment gegenüber der Ukraine verhält, also einmal die Frage nach Tomahawk, dann wieder nicht, hören die Chinesen vielleicht gerade ganz besonders hin, weil man denken könnte, dass sich Donald Trump und seine Regierung gegenüber Taiwan vielleicht ähnlich wackelig verhalten würde, wie im Moment gegenüber der Ukraine?
Also ich würde es Ihnen wärmstens empfehlen. Es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, das zu tun. Da kommen die von alleine drauf. Aber nein, natürlich ist das der Hintergrund. Donald Trump ist angetreten mit der klaren Maßgabe, wir machen America first, wir wollen in keinen Krieg mehr verwickelt sein, wir wollen unser Ding machen und wir pfeifen ehrlicherweise so ein bisschen auf die anderen rechts und links von uns. Die schrecken wir ab, entweder durch Zölle oder indem wir ihnen die militärische Unterstützung entziehen, indem wir ihnen die Entwicklungshilfe entziehen. Wir machen hier zentral unser Ding und alle anderen müssen und dürfen und können nicht mehr mit uns rechnen. Und so wie die Ukraine das gerade sehr bitter erlebt, so glaube ich durchaus, dass in Taiwan der ein oder andere zittert.
Was meinst du, Jörg? Gucken sich die Chinesen das gerade genau an, wie die Ukraine-Politik der USA läuft und welche Lehren man daraus ziehen könnte, eventuell für eine Invasion auf Taiwan?
Ja, selbstverständlich. Auch wenn man hier in Peking rumhört, in verschiedenen Kreisen, wird auch mal wieder gesagt, naja, möglicherweise ist man ganz froh, dass die USA durch die Ukraine mehr oder minder beschäftigt sind. Und ich glaube, da schaut man schon ganz genau hin, wie sehr die USA gewillt sind, Taiwan zu unterstützen. Und es ist sicherlich auch eine Sache, wie sich das US-Militär aufstellt. Im Moment schätzen Experten noch das US-Militär als stärker ein als das chinesische. Allerdings ist die US-Marine natürlich auch über die ganze Welt verstreut. Und wenn es tatsächlich zu einem Angriff von China auf Taiwan kommen würde, dann muss sich Taiwan sicherlich die erste Zeit selbst verteidigen. Und dann ist die Frage, kommen die USA zu Hilfe oder nicht? Und wie schnell kommen sie zu Hilfe? Und schafft es China vielleicht, Taiwan so abzuriegeln und mit den Raketen die US-Schiffe auf Distanz zu halten, dass die USA gar nicht mehr in der Nähe kommen? Also da schaut man schon ganz genau, was machen die USA und wo genau positionieren sie sich?
Mhm. Taiwan ist eine Insel, es gibt noch viele weitere im größeren pazifischen Raum, also Vanuatu, Mikronesien, Salomonen und so weiter. Ich war vor vielen Jahren selbst mal dort auf Drehreise und war überrascht zu sehen, auf der einen Seite chinesische Bauprojekte, aber dann immer wieder auch taiwanische Entwicklungshilfe. Und dann wurde mir klar, das ist nicht nur simple Entwicklungspolitik, da geht's wirklich darum, Einfluss zu gewinnen und zu behalten. Das ist quasi Teil des Machtkampfes um den Pazifik. Frage an euch, Gudrun, Jörg, was würdet ihr sagen, welche Rolle spielen aus eurer Sicht diese Inselstaaten? Sind das die Sprungbretter sowohl für die USA als auch für China, um diese Region zu kontrollieren?
Absolut, absolut. Also Joe Biden hat 2022 eine US-Pacific Partnership Strategy ins Leben gerufen, weil er gemerkt hat, oh, da diese ganzen Inseln, die haben wir ein bisschen vernachlässigt. Seit dem Zweiten Weltkrieg war da keiner mehr. Und er hat dann direkt als Reaktion, also die Salomonen haben ja ein Sicherheitsabkommen mit China geschlossen. Das hat für sehr viel Ärger gesorgt, nicht nur bei den USA, auch vor allem bei Australien und Neuseeland, weil die da ja das auch vor der Haustür haben. Und dann haben die USA sofort gesagt, oh stopp, wir müssen eine große Diplomatieoffensive starten und haben auf diesen ganzen kleinen Inseln, also Salomonen, Tonga, Kiribati, diese ganzen Cookinseln, Fidschi, wieder eine Flagge gehisst, überall wieder eine Botschaft aufgemacht oder ein Konsulat aufgemacht und gesagt, hallo, hallo, wir sind doch wieder da, weil sie das Ganze tatsächlich im Vorfeld ein bisschen aus den Augen verloren hatten, um jetzt da wieder Präsenz zu zeigen.
Obama hat ja auch mal, ich glaube, vom pazifischen Jahrhundert gesprochen, also der Vorvorgänger von Donald Trump. Ist davon irgendwas noch übrig? Oder anders gefragt, wie nachhaltig sind jetzt diese Versuche, diese Inselstaaten wieder auf seine Seite zu bringen?
Also ich glaube tatsächlich, dass was wir aus unserer Sicht, aus europäischer Sicht, schon seit Jahren und seit Obama eben beobachten, ist, dass sich die USA graduell mehr und mehr und mehr eben dem Pazifik, dem Indopazifik zuwenden. Obama hat es ganz massiv propagiert, aber das ging natürlich danach auch die ganze Zeit weiter, weil, wie gesagt, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wohnt auf der Seite der Vereinigten Staaten. Und im Gegenzug haben wir Europäer dann immer darauf hingewiesen, aus unserer Sicht, hallo, das Good Old Europe ist auch old im Sinn von Auslaufmodell, wenn es darum geht, um Strategien, um Handelsbeziehungen, um den Aufbau von Allianzen. Wir haben gesehen, dass Quad gegründet wurde. Wir haben gesehen, dass AUKUS gegründet wurde.
Sag mal schnell, was das ist.
Ah, okay, also Quad ist das Quadrilateral Security Dialogue, also das sind die USA, Australien, Indien und Japan, die haben sich da zusammengetan zu einer Verbindung, und AUKUS, das sind die USA, Australien und Großbritannien, die haben sich auch zusammengetan zu so einer Sicherheitsallianz. Da gibt's, erinnern sich vielleicht einige, da gab's super Ärger, die Australier und die Franzosen hatten eigentlich einen Deal über Atom-U-Boote. Und dann haben die Australier gesagt, ach so, nee, lass mal, wir kaufen die doch nicht mehr in Frankreich. Die Franzosen waren total auf der Zinne, haben damals sogar ihre Botschafter abgezogen in den USA und in Großbritannien. Also das war so eine richtig diplomatisch fette Riesendrama-Verwicklung zu dem Zeitpunkt. Aber da hat man schon gesehen, dass alle jetzt einfach mehr auf den ganzen Indopazifik gucken und viel weniger auf Europa, weil hier läuft ja alles irgendwie gemütlich seinen Gang. Außerdem haben wir dieses Ukraine-Problem in Anführungszeichen, das wir irgendwie lösen müssen. Und derweil stellen alle fest, dass die Innovationen, die neuen Dinge, der große Handel, all das wird im Indopazifik geschlagen und nicht mehr in Europa.
Und auf der anderen Seite eben auch China. Jörg, wie geht Peking vor, um den Einfluss in der Region zu stärken?
Ja, man versucht da natürlich selbst reinzukommen und Allianzen zu schmieden. Papua-Neuguinea zum Beispiel hat Hilfen bekommen, hat Kredite bekommen. Auch die Cookinseln, die gerade erwähnten, da gibt es ein Abkommen über Rohstoffabbau jetzt mit China. Und ja, Australien und Neuseeland haben da auch recht überrascht geschaut, als die chinesische Marine dann Militärübungen mit scharfer Munition in diesem Gebiet geführt hat. Das waren noch internationale Gewässer, aber natürlich ein Zeichen auch, dass China in der Region präsent sein will und Stärke zeigen will. Gleichzeitig sehen wir auch diplomatische Offensiven, um dieses Quad-Bündnis zum Beispiel etwas zu lockern. Da sind die chinesischen Minister zuletzt auch nach Japan gefahren, haben geworben, Mensch, wenn ihr auch von Zöllen überzogen werdet durch Trump, dann kommt doch auf unsere Seite, nähert euch uns an. Zuletzt haben wir gesehen, wie der indische Premierminister Modi beim Treffen vieler Staatschefs in Shanghai war und die Nähe zu Xi und ja sogar Putin gezeigt hat, weil eben auch Indien einerseits ja in dem Bündnis den USA nahe steht, aber andererseits ja auch sehr unter der Zollpolitik von US-Präsident Trump leidet. Also China versucht das zu nutzen und Kapital für sich daraus zu schlagen.
Und ich wollte nur einwerfen, plötzlich tauchen chinesische Schiffe auch vor der australischen Küste auf. Ne? Sowas hat es ja auch früher eigentlich nicht gegeben.
Absolut, das zeigt einfach, wie groß auch die chinesische Marine mittlerweile geworden ist. Wie gesagt, das ist nicht nur die weltgrößte Flotte derzeit. Auch wenn man sich die Handelsschifffahrt anschaut, dann ist China mittlerweile Schiffsproduzent Nummer 1. Und das zeigt sich ja auch darin, dass jetzt die USA versuchen, das wiederum einzudämmen und Gebühren auf Schiffe made in China verlangen, die US-Häfen anlaufen. Und klar, China reagiert natürlich da sehr verärgert darauf, aber diese Häfen sind natürlich auch diese vielen chinesischen Werften sind natürlich auch eine Infrastruktur, um die Kriegsmarine zu unterstützen in einem Kriegsfall, klar. Und genau das hat man jetzt von den USA aus ins Visier genommen, zumindest sieht man das so in China.
Und es ist ja auch tatsächlich, das fand ich ganz spannend, es ist ja auch in Europa mittlerweile aufgefallen, weil die deutsche Bundeswehr hat ja jetzt auch eine Fregatte geschickt. Also ich meine, es ist ein bisschen, sagen wir mal, im Größenvergleich ein bisschen lustig. Aber immerhin hat man festgestellt, ach so, ja, Moment, da passieren auch Dinge. Vielleicht sollten wir da mal hingucken.
Es ist in den letzten Monaten viel von der Ukraine die Rede, von Nahost, Gaza, vom Pazifik gar nicht so viel. Was würdet ihr denn sagen, die USA, wie viele dieser Schauplätze, wo es mal zur Krise oder vielleicht zum Krieg, zu einer Auseinandersetzung kommen könnte, wie viel können sich die USA eigentlich leisten, gleichzeitig zu managen?
Also es geht gar nicht so sehr darum, wie viel sie können. Es ist eher die Frage, wie viel sie wollen. Und da sagt Donald Trump ja ganz klar, er sieht sich ja gerade in seiner Friedensengel-Mission unterwegs mit den vielen Konflikten, die er löst, auf dem sicheren Weg zum Friedensnobelpreis. Es geht gar nicht so sehr, also er selber möchte überhaupt keine militärischen Verwicklungen haben. Er möchte in keinen Konflikt. Er ist der, der sagt, alle Präsidenten vor ihm haben Kriege angefangen. Er ist der einzige Präsident, der lange Zeit keinen Krieg angefangen hat. Und er versucht auch immer überall klarzumachen, wir werden keine amerikanischen Soldaten schicken. Wir haben dieses einmalige Bombardement im Iran gesehen. Das war sehr umstritten, auch bei seiner eigenen Basis. Aber da war seine Erklärung halt, wir haben da jetzt einmal erstens gezeigt, die Muskeln spielen lassen, geflext, wie Jörg gesagt hat, um zu zeigen, wir können das, wir können mit diesen B-52-Bombern einmal die betanken und um die halbe Welt fliegen und keiner merkt's. Zweitens, wir waren nicht involviert, wir sind einmal hingeflogen, haben die Dinger abgeworfen und die Tomahawks abgeworfen und waren wieder weg. Das war sicherlich eine Machtdemonstration, aber von der Grundhaltung geht es den Amerikanern vor allem darum, in keine weiteren Konflikte verwickelt zu werden, keine militärischen Auseinandersetzungen zu haben. Man sagt zwar nach außen hin, wir haben nach wie vor die geilsten Waffensysteme und das beste Militär und es melden sich gerade so viele Männer wie seit Jahren nicht wieder zum Militär freiwillig und schreiben sich da ein. Aber man will es eigentlich um jeden Preis vermeiden.
Und ich könnte mir vorstellen, Jörg, in Peking hört man das vielleicht ganz gerne, oder? Wenn man mal ins südchinesische Meer nach Taiwan in den Pazifik guckt.
Das hört man ganz gerne. Ja, gleichzeitig ist die Rhetorik hier natürlich auch, China sei ein friedliebendes Land und man habe die Armee ja nur zur Verteidigung. Gleichzeitig ist auch die Frage, wie fähig ist das chinesische Militär eigentlich? Da gibt es noch zwei Punkte tatsächlich, die man sich genau anschauen muss. Das eine ist, wie sind die Befehlsstrukturen? Und die sind doch auch sehr hierarchisch. Wenn man sich die Parade angeschaut hat, dann war alles perfekt durchchoreografiert. Also was auf jeden Fall klappt, Soldaten schauen, auch tausende Soldaten schauen zur gleichen Zeit in eine bestimmte Richtung. Die Fahrer dieser mit Raketen bestückten LKW springen genau gleichzeitig in diesen Wagen und machen genau die gleichen Handbewegungen.
Aber wie lange üben die das eigentlich? Ich meine, ist ja völlig egal, ob das eine Militärparade ist oder die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Es ist wirklich faszinierend, wie schaffen die das, dass sie so viele Menschen so koordiniert, synchron dahin kriegen?
Also, auf jeden Fall monatelang irre. Und ich bin mir sicher, in jeder Einheit sind Soldaten genau dafür abgestellt. Die Frage ist natürlich, was bedeutet sowas im Kriegsfall? Da geht es ja weniger drum, alles wird genau...
Damit kannst du die öffentliche Meinung wahrscheinlich gewinnen. Ne?
Ja, das stimmt. Wenn dann mal Befehlsketten durchbrochen werden, das sagen natürlich viele Experten, was passiert denn dann? Sind dann die Einheiten so geschult, dass sie auch selbst Verantwortung übernehmen und dann, taktische Vorgehensweisen selbst entscheiden oder ist dann das Militär gelähmt, wie es zum Beispiel ja in Russland beziehungsweise beim Angriff Russlands auf die Ukraine der Fall gewesen ist.
Also die große Frage, wie fit ist das chinesische Militär eigentlich? Traust du dir trotzdem eine Vorhersage zu? Könnte China tatsächlich versuchen, eine Chance zu nutzen, eine Gelegenheit zu sehen, um da seine Drohungen wahrzumachen, seine Ansprüche durchzusetzen in Richtung Taiwan?
Ich glaube, wenn sich die Möglichkeit bietet und sich die USA weiter zurückziehen würden aus diesem Gebiet, sehe ich nicht, warum China nicht seine Drohung wahr machen sollte. Wenn sich Taiwan möglicherweise dafür entscheidet, noch weiter von China zu entfernen, dann wird China sicherlich losschlagen. Das wäre meine Einschätzung.
Gudrun Engel aus Washington, Jörg Endres aus Peking. Ich danke euch sehr, dass wir sozusagen einmal rund um den Globus in drei unterschiedlichen Zeitzonen miteinander sprechen konnten. War sehr spannend.
Gerne.
Sehr gerne.
Hab schon gesagt, auch der Weltspiegel schaut sich diese Woche die Region genauer an und ist dazu nach Taiwan gereist. Gibt's alles ab Sonntag in der ARD-Mediathek. Und weil wir auch noch mal genauer auf die besondere Rolle von Taiwan schauen wollen, gibt's in dieser Woche noch einen zweiten Weltspiegel-Podcast von uns. Darin spreche ich mit unserer Weltspiegel-Moderatorin Tesnim Kadiri direkt aus Taipeh. Sie hatte unter anderem Taiwans Vizepräsidentin im Interview gehabt und von dieser Begegnung wird sie uns erzählen. Aber sicher auch, was sie auf Taipehs berühmten Nachtmärkten alles erlebt hat und was sie sich getraut hat zu essen. Das ist ja durchaus ein Erlebnis. Noch ein Hinweis für euch, wenn ihr den Weltspiegel-Podcast mal in echt erleben wollt. Am 4. November sind wir in Hamburg live auf der Bühne. Im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit schauen wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen Inko Zamperoni und Jiffer Bourguignon vom Podcast Amerika, wir müssen reden in die USA. Denn seit Präsident Trumps zweiter Amtszeit gerät auch die Pressefreiheit in den USA zunehmend unter Druck. Weltspiegel-Podcast Amerika, wir müssen reden, live am 4. November, wenn ihr dabei sein wollt. Tickets sind wie immer kostenlos, aber begrenzt. Deshalb anmelden. Weitere Infos dazu in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Liked uns, abonniert uns, lasst doch gerne einen Kommentar da. Darüber freuen sich Emilian Grimm, Anna Stosch, Caroline Minnerich, Udo Schmidt, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.